dass du Herr bist. Danke, Jesus, dass du auferstanden bist. Und danke, dass du auch in mein Leben gekommen bist, mit ganzer Wucht. Danke, Gott, dass ich dich erkennen durfte, dass du mir buchstäblich die Decke von den Augen genommen hast und von den Ohren. Danke, dass du das auch im gleichen Moment bei meiner Frau gemacht hast, Herr. Danke, dass das über 30 Jahre her ist. Es tut so gut, Herr, dein Kind zu sein, ein Teil in deinem Reich zu sein und dich mehr und mehr zu verstehen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du durch die Reihen gehst und insbesondere die ermutigst, die Ermutigung brauchen. Ich bitte und bete, dass du die anrührst, die Heilung brauchen, auch die heute nicht hier sind, Gott. Ich bitte und bete, Gott, dass du dich offenbarst als der Schöpfer und dass wir dein Wesen mehr und mehr erkennen, Gott. Jeder einzelne von uns. Und mehr von diesem Konsumententum weggehen und hinkommen auch zu diesem Schöpfertum. Selbst kreativ zu sein, wie du auch. Das bitte ich und das bete ich, Heiliger Geist, dass dieser Morgen dazu dient und dass du uns zurechtdrückst, wo wir zurechtgerückt werden müssen. Ich rechne fest mit deinem Wirken in Jesu Namen. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es war ursprünglich vorgesehen, dass der Curtis heute predigt. Er hatte eine Einladung in Innsbruck und gestern Abend zu predigen, sodass wir letzte Woche entschieden haben, wollen wir ihm nicht zumuten, dass er am Samstag von Samstagabend hierher reist und haben gesagt, okay, dann predige ich und ich tue das gern und ich habe die ganze Zeit vor dem Herrn die Gedanken bewegt, Herr, was ist dran? Und da ich selber eine sehr große Freude auf meinem Herzen habe im Moment, will ich das natürlich auch ein bisschen über mich predigen, sozusagen über das, was ich erlebt habe mit Gott. Und eins, was wirklich ein Schlüssel ist, das ist Geduld. Preis dem Herrn. Ich möchte später kurz ein Beispiel geben. Bevor ich das tue, hat mich Matthias Geiger gebeten, und das ging letzte Woche unter durch den Gastvortrag von Curtis, noch was zurechtzurücken. Und zwar, er predigte ja über den Zehnten und über das Geben. Und ich habe ihn richtig verstanden, aber der eine oder andere mag ihn falsch verstanden haben. Und deswegen hat er mir nochmal gesagt, ich soll unbedingt der Gemeinde sagen, es ging bei seiner Predigt nicht darum, dass man, weil er auch Schriften zitiert hatte aus dem Alten Testament, dass jemand unter den Fluch gerät, den Fluch Gottes, wenn er nicht den Zehnten gibt. Also das ist nicht der Fall. Ihm war vielmehr ein Anliegen, dass nicht man unter den Fluch kommt, wenn man den Zehnten nicht gibt, sondern dass man einfach ganz simpel weniger Segnungen bekommt, wenn man den Zehnten nicht gibt. Ich habe das selber in meinem eigenen Leben immer wieder erlebt und auch bestätigt gefunden. Ich habe es gesehen am Lebenslauf und am Leben von Geschwistern, von Christen rechts und links neben mir. Ich habe auch erlebt, wie das scheint ein richtiges Gesetz, ein ungeschriebenes in die Schöpfung hineingelegt zu sein von Gott, wie Männer und Frauen, Geschäftsleute, das ist ja nun überwiegend mein Umfeld, die nicht gläubig sind und reichlich geben, wie die auch gesegnet werden. Das gilt also nicht nur für die Gläubigen, für die gilt es insbesondere. Und ich habe kürzlich so einen schönen Vergleich gelesen, da hat Bärbel hat's vorhin gebetet in ihrem Eingangsgebet. Wir wollen nicht dir die Reste geben von dem, was wir haben. So nach dem Motto, jetzt haben wir alles bezahlt, was bleibt übrig? Hier Gott, hast du noch 10 Euro, 15, 5 Euro, was auch immer. Sondern wir wollen ihm die Erstlinge geben. Und das ist eine ganz wichtige Sache, denn damit ist eins ganz entscheidend verbunden, das Vertrauen. Habe ich das Vertrauen, habe ich den Glauben in Gott, dass er, wenn ich gebe, mir nicht nur das wieder zurückgibt, sondern auch mein Tun und das Werk meiner Hände vermehrt. Und da sehe ich, da ist noch in weiten Teilen großer Nachholbedarf, da ist einfach kein Vertrauen da. Ich bringe es mal auf den Punkt, es ist die Angst da, dass man dann mehr gibt, dass es dann einfach nicht reicht oder man verschiedene Anschaffungen nicht machen kann. Ich weiß, wovon ich spreche, ihr Lieben. Ich habe, als ich vor über 20 Jahren, als wir unsere ganze bürgerliche Existenz verloren haben, unser gesamtes Vermögen, und als ich, gut, ich habe es Gott hingelegt, ich habe nur nicht gewusst, dass es so kommt. Ich habe es ja gesagt, ich habe es ja in dem Gebet gesagt, ich möchte jetzt wirklich wissen, nicht nur eine Million nach der anderen zu machen, sondern wirklich, wo, Gott, wo ist denn wirklich etwas, was mein Herz beruhigt und wo ist der wahre Segen, der wahre Reichtum? Ich habe schon mehrfach darüber gesprochen und habe ihm alles so freizügig hingelegt im Gebet. Bitte nimm das alles, mein Schmuck, meine Schiffe, mein alles, was ich habe, meine Autos, ja, Fuhrpark. Ja. Nur eins bitte ich, rühr nicht an, meine Ehe und meine Familie. Er hat sich präzise daran gehalten. Er hat meine Ehe, meine Familie nicht angerührt, aber alles andere hat er anders verteilt. Vielleicht hat irgendwo anders einer gebetet, ach, ich wünsche mir so gern diese und jene Uhr und so ein Schiff, ne Stefan, das Auto. Ja, okay, und dann bin ich aber durch eine ganz schwierige Zeit, als der Lenny 18 wurde, mussten wir unser Haus übergeben an die Bank. Es war leergeräumt, gefegt und ich habe es dem Banker übergeben. Hatte nicht das Geld, ihm den Führerschein zu bezahlen. Freunde haben uns das Geld gegeben und haben ihm den Führerschein bezahlt. Warum sage ich euch das? Ich bin in eine ganz schwierige Zeit gekommen, 4 Jahre. Ich bin angewiesen gewesen auf das, was mir Freunde geben oder was halt, wie man so, wie die Bibel sagt, was die Raben vorbeibrachten, ja, als sie den Propheten versorgten. Es kam vor, dass jemand klingelte und hat uns 1200 D-Mark damals gegeben, um eine Rate zu bezahlen bei der Bank. Es hat doch nichts mehr geholfen. Es wurde ja uns dann doch abgenommen. Und da habe ich zu Julie Bosma gesagt, die jetzt ihren eigenen Dienst hat, Juliana Bosma in Österreich. Ich habe zu ihr gesagt, nach 4 Jahren, jetzt sind doch 4 Jahre rum und 4 ist die Zahl, das Weltliche, irdisch Bezogene. Und jetzt weiß ich doch, worum es geht. Ach, kann man nicht beten, dass das jetzt ein Ende hat? Und sie hat gesagt, mit einem freundlichen Lächeln, Harald, bist du bereit, 4x4 Jahre zu warten? Und ich war fix und fertig. Und dann um Himmels Willen, nein, nochmal 4x4 Jahre. Ich darf euch sagen, jetzt sind 5x4 Jahre vergangen. Und Gott fängt an, wieder die Schleusen zu öffnen. Und ich wünsche mir so sehr, dass meine Frau und ich wieder in die Position kommen, in die Lage. Und das, so wie es aussieht, scheint es so von Gott vorbereitet zu sein, dass wir auch diejenigen, die uns damals geholfen haben, segnen können mit dem, was sie uns damals gaben. Und warum sage ich euch das? Ich sage euch das, Glaube hat auch zu tun und Vertrauen mit Geduld, mit der Bereitschaft, warten zu können. Schnell Tatsachen zu schaffen, schnell einen Mann zu heiraten, für den man vielleicht was empfindet, weil er einem leid tut, und schnell eine Familie zu gründen, ohne wirklich innerlich zu fragen, ist das der Richtige? Oder schnell sich eine Frau zu nehmen oder möglicherweise schnelle Liebe sich irgendwo zu kaufen. Du kannst dir Sex kaufen, aber definitiv keine Liebe. Die Bibel warnt uns davor, das zu tun. Und ich habe damals gesagt, das halte ich nicht aus. Nochmal, 16 Jahre. Ich habe den Gedanken verdrängt. Heute muss ich sagen, rückblickend, boah, die 20 Jahre, die vergingen ja wie im Flug. Einmal, zweimal Augenzwinkern, die Älteren unter uns, glaube ich, die können verstehen, die wissen, was ich meine. Zurückgeblickt, 20 Jahre, wirklich nur ein Augenzwinkern. Aber ihr Lieben, die Geduld, die spielt da eine große Rolle und es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Glauben, Vertrauen, auch was die Finanzen betrifft, und Segnungen. Wenn ich damit einverstanden bin, dass ich weniger gesegnet werde, dass es bei mir im Leben nicht schneller vorangeht, als es eigentlich vorangehen sollte, gut. Gott, mag sein, ich will damit nicht sagen, dass du dir Segen erkaufen kannst. Entscheidend ist der Glaube, das Vertrauen damit. Denn wir werden auch in die Lage versetzt, damit zu helfen als Gemeinde. Wir können das reichlich bezahlen, die Mieten, die wir bezahlen müssen. Wir stehen finanziell gut da, darf ich sagen. Aber es ist nur deswegen möglich, weil einige treu sind. Und dafür bin ich dankbar. Und ich möchte den Appell von Matthias Geiger deswegen so weitergeben. Ihr Lieben, lasst euch nicht aufs Glatteis führen. Es ist wirklich ein direkter Zusammenhang zwischen viel Segen und wenig Segen und dem Geben und unserer Herzenshaltung. Es muss nicht der Zehnte sein. Der Zehnte ist der Anhaltspunkt. Gibt es ja schon die Überlegung, brutto oder netto oder was auch immer. Aber es muss etwas sein, wo wir sagen, Herr, das ist der erste Teil und der gehört dir. Und nicht nachdem alles abgezogen ist, hier hast du den Rest, Gott. Und das ist so, das sehen wir, das sehe ich. Und das ist sicher nicht richtig. Und das Gleiche gilt für die Zeit, nicht nur für das Geld. Es gilt für die Zeit. 1400, ich habe es mal umgerechnet, dezimal ist schwieriger, 10% von 24 Stunden, die wir am Tag haben, das ist eine Gutschrift, die wir normalerweise haben, sind 2,4 Stunden. Nun 2,4 Stunden, 0,4 Stunden sind 24 Minuten. Also dann sind das 2 Stunden 24 Minuten oder anders umgerechnet, 24 Stunden mal 60 Minuten sind 1440 Minuten. Davon 10% sind 144 Minuten, sind auch 2 Stunden und 24 Minuten. Ich bin noch nicht so weit, dass ich jeden Tag 2 Stunden 24 Minuten abzwicke. Ich habe schon gedacht, ich habe viel, wenn ich morgens eine Stunde, anderthalb Stunden im Wort lese und dann bin ich gestern bei der Vorbereitung überführt worden. Ha, Junge, du hast ein Defizit in deiner Zeit, die Gott abzugeben. Und jetzt wisst ihr, was bei mir dran ist. Ich habe nämlich eins gemerkt, als ich die Zeit verzehntet habe, Gott zu geben, früher aufzustehen. Das heißt nämlich, manchmal ist es 20 nach 6, manchmal ist es 20 vor 6. Und dann bin ich halt fertig so um 8:30 oder um 8. Aber ich habe gemerkt, dass plötzlich qualitativ in der Zeit, wo ich meine Geschäfte akquiriere, plötzlich nur noch die Dinge kommen, die dann auch was werden. Ich kann mich erinnern, 20, 30 Jahre zurück, mit wie vielen Projekten, mit wie viel Zeit haben wir uns befasst. Das war einfach für die Katz. Oder jetzt, wo ich freigesetzt bin, in den 20 Jahren, wo ich voller Hoffnung war, dass irgendwann, naja, werde ich ja das Erben von meinem Vater, ja, der hat kein unerhebliches Vermögen. Und das hat mich getröstet und durchgetragen in den 20 Jahren. Die 20 Jahre sind rum. Mein Vater ist verstorben am 9. Mai dieses Jahres und am 7. Februar hat er das Testament geändert, ich habe es ja schon mal gesagt, und habe mich enterbt. Es war mir damals Hoffnung und Glaube und jetzt, was jetzt? Hat es mich in ein Loch gestürzt? Überhaupt nicht. Weil ich habe in den 20 Jahren meinen Gott kennengelernt und ich sehe, was er jetzt tut. Und wenn ich jetzt das anfasse und jenes Projekt und es was wird, was in den letzten 20 Jahren nicht war, dann sehe ich, das ist auch ein Segen der Zeit, womit ich mich befasse. Ich habe jetzt mehr Zeit, so komisch das klingen mag, aber es ist eigentlich eine Erkenntnis, die Luther ja auch schon mit uns geteilt hat. Ich habe jetzt mehr Zeit, als ich im Verein war. Und dort hatte ich schon gemeint, ich habe viel Zeit. Als Geschäftsführer von 2 Firmen, da hast du auch einen Stab, mal mehr, mal weniger von Leuten, denen du was delegieren kannst. Und es ist was Herrliches, Arbeit abzugeben. Sagen, mach du das mal, erledige du das für mich. Das ist wunderschön, du brauchst dann nur noch kontrollieren. Ja, und dann bist du der Chef. Und ich habe mir gedacht, gut, ich hatte auch Zeit, andere Dinge einzubauen, diesem und jenem zu helfen, Gespräche zu führen während der Arbeitszeit, die vielleicht da gar nicht reingehört hätten möglicherweise oder wo es ja 50-50 war. Aber eins habe ich gemerkt, ich musste manchmal auch Überstunden, manchmal in Sitzungen bis abends um 9:30 da drin sitzen und es hat mir die Zeit gefehlt für meine persönlichen Dinge. Was ist jetzt? Ich bin den Job los, der Vertrag wurde nicht verlängert. Ich habe gar keinen Grund, in Panik zu verfallen oder Angst. Warum? Ich kenne meinen Gott. Was hat er gemacht? Ich kann die Zeit besser auskaufen. Und deswegen ist dieses Geben von Geld, von Zeit, es ist so wichtig. Und es scheint auch ein Punkt zu sein von Reife, nicht nur von Bibelkenntnis. Es nützt nichts, das Wort nur im Kopf zu haben. Wir brauchen es auch im Herzen. Es muss, und Vertrauenssache ist Herzenssache, ihr Lieben. Ich habe heute ein Wort mitgebracht aus dem Matthäus-Evangelium, aus der Bergpredigt. Und zwar Bergpredigt ist, das wisst ihr alle, die bibelfest sind, Kapitel 5 von Matthäus. Und da lese ich unter der Überschrift, die Jünger, also die Schüler, alle, die wir hier sitzen, sage ich mal, die allermeisten wahrscheinlich, Salz und Licht. Ich lese Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde, ihr. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es nur in den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist mal so die allgemeine Bestimmung für uns, beziehungsweise das ist etwas, was Gott von uns erwartet, dass wir sein sollen. Salz mit Würzkraft. Und wir sollen sein ein Licht, das leuchtet. Und wir brauchen dieses Licht in der Welt, denn wir sind umgeben von Finsternis. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, die Finsternis wird verdrängt durch das Licht, indem einfach das Licht erscheint. Es gibt keine Diskussion zwischen Finsternis und Licht. Wer darf hier bleiben? In dem Moment, wo Licht da ist, ist Finsternis weg. Und deswegen ist es so wichtig, dort, wo wir aufkreuzen, wo wir sind, dass wir auch tatsächlich diese Leuchtkraft haben. Denn das spürt die Umgebung. Wir bestimmen die Umgebungstemperatur und die Atmosphäre dort, wo Gott uns hineingestellt hat. Aber ich stelle auch fest, ihr Lieben, dass durch die, ich fühle mich manchmal, wenn ich, ja, fühle ich, möchte nicht sagen falsch verstanden, nicht mich, sondern das Evangelium. Wenn wir darüber reden, dass wir Bestimmung haben im Königreich Gottes, wie wir die Welt verändern können und wie das Blut Jesu, von dem wir letzte Woche gehört haben, eine enorme Kraft hat, uns reinzuwaschen und das immer wieder tut, sehen manche das als Freibrief. Als Freibrief dafür zu tun, was sie wollen, zu machen, was sie wollen, das Wort Gottes zu verstehen, wie man will, auszulegen, wie man will. Und ich sage euch eins, diese Freiheit, die haben wir nicht. Denn es ist auch damit verbunden, dem Wort Gottes gegenüber gehorsam zu sein. Gehorsam. Und zwar gehorsam im Wandel, ihr Lieben. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. In den Kapiteln von 1. Petrus 2 bis 4, da wird darin so ein paar Tipps gegeben oder spricht der Apostel Petrus an, was wir tun sollen. Und was mir besonders gut gefallen hat, war der Vers 2 im ersten Kapitel. Da heißt es, er schreibt Petrus, stellt sich vor als Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, die auserwählt sind, also an die Gläubigen, an die Christen, wir hier, gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Er richtet diesen Brief, das ist der zweite Satz am Anfang dieses Briefes, an die Christen. Und an die Christen appelliert und er sagt, ihr seid bestimmt zum Gehorsam und zur Reinigung durch das Blut Jesu. Welche Kraft das Blut Jesu hat, hat Curtis letzte Woche so schön dargelegt. Das hat mir so unwahrscheinlich gefallen, dass die Kraft des Blutes wirkt, egal ob jemand glaubt oder nicht. Der Professor hat es nicht geglaubt, dass der Voodoo-Zauber mit dem Blut wirkt. Und als er dann plötzlich gemerkt hat, die Auswirkungen, hat er sich gedacht, naja, vielleicht rufe ich doch schnell das Blut Jesu an. Ja, und dadurch kam er zum Glauben, obwohl er gar nicht geglaubt hat. Nur die Tatsache, dass er das Blut angerufen hat, hat gewirkt. Also wir sehen, es gibt bestimmte Dinge, die wirken völlig unabhängig davon, ob wir glauben oder nicht. Das wirkt einfach, wie zum Beispiel das Blut Jesu. Aber genauso ist es, was genauso Wirkung hat, ist unser Gehorsam. Ja, wir haben Freiheit. Wir haben auch die Freiheit, uns Dinge zurechtzulegen. Aber die Freiheit muss in den Grenzen, in den Ordnungen Gottes erfolgen. Und wir müssen Gehorsam lernen. Deswegen ist Gemeinde so wichtig und Gemeinschaft. Wir wissen alle, wir haben zwei Ohren, weil Zuhören wichtiger ist als Reden. Deswegen haben wir nur einen Mund. Aber das gilt nicht nur für die Predigt am Sonntag, wenn der Pastor spricht, sondern das gilt auch dann, wenn wir Umgang miteinander haben, dass wir die Zeit haben, dem anderen zuzuhören. Dass wir uns nicht nur zurückverziehen in unser eigenes schönes Schloss, sondern dass wir auch von unserer Zeit abgeben, dem anderen Gemeinschaft haben, ihn einladen oder im Café uns die Zeit nehmen, auch wenn es laut ist, wenn es unangenehm ist, aber dass wir unsere Zeit opfern, unsere beiden Ohren hinhören. Und dass wir dann nicht nur hinhören und Hörer des Wortes sind, darüber schreibt Jakobus fast den ganzen Brief, sondern auch Täter des Wortes. Dass wir dann auch anfangen, zum Beispiel einen Job zu geben. Wir haben damals mit eurer Hilfe, mit der finanziellen Unterstützung und der Treue eurer Gaben die Cosmina angestellt, die dringend eine Chance brauchte. Und da hat ein kleines, geringfügiges Arbeitsverhältnis über einen Zeitraum von rund 12 Monaten hat geholfen, diesem Mädchen eine neue Chance zu geben und ihr Leben aus dem Sumpf, wo sie rauskam, in ein geordnetes, zivilisiertes Leben, sage ich mal, zurück in die Gesellschaft. Und das habt ihr dadurch möglich gemacht, durch eure Treue. Und wir als Gemeinde haben gesagt, wir machen das. Und da wird dann das gehörte Wort zur Tat. Und das gilt aber auch, wenn ich weiß, jemand ist in Not finanziell. Ich sage es mal ganz platt. Und da bin ich froh, dass ich in so einer Gemeinschaft hier bin, wo wirklich das Herz groß ist, dass jemand auch sein Geld gibt. Und ich habe oftmals, nicht alles, aber manches kriege ich ja auch so mit, wie dann Geld hier und da und dort zugesteckt wird, in dem einen oder anderen Fall, wo man weiß, hier ist jemand in finanzieller Not. Ich weiß, wie wir damals in finanzieller Not waren. Das Schlimmste war für mich vor 20 Jahren, wenn jemand gesagt hat, und uns ging es wirklich schlecht. Wir hatten zum Teil eine, die das am absoluten Tiefpunkt war, dass die Bärbel, was war das, ein Kuchen hast oder ein Brot geschickt bekommen per Post? Ein Kuchen. Das war dann unser Essen. Lenny war noch ganz klein, der war, glaube ich, so alt wie jetzt der Paul. Na, schon mehr als 20 Jahre. Ja. Wenn jemand gesagt hat, oh, ich bete für dich, Bruder. Und das war's. Und ich brauchte so dringend 10 Mark oder 20 Mark. Ich habe es nicht oft erlebt, aber es hat sich in mir eingebrannt. Was sich auch eingebrannt hat in mir, weil wir vorher sehr großzügig Geld verteilt hatten, Jahre davor, hier 10.000, da 5.000, da 60.000, haben wir Darlehen gegeben, wir hatten es ja. Plötzlich, als ich das erste Geldschein bekam von jemandem geschenkt, das anzunehmen und zu sagen, danke. Es ist für jemanden, der... Das hat zu tun mit Selbstwert, mit, man kann sagen, Stolz, mit Scham, mit Schuld. Es kommt alles Mögliche, gerade für uns als Männer, die wir verantwortlich sind, Geld zu verdienen. So zumindest ist die allgemeine grobe Struktur in unserer Gesellschaft. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du keine Arbeit hast, kein Einkommen und jemand kommt zu dir und sagt, ah, hast du 500 Mark oder hier hast du 1200, zahl mal deine Miete oder deine Rate für dein Haus, ja. Und du sitzt da und musst das Geld nehmen. Das ist sowas von erniedrigend und auch man fühlt sich so entwürdigt. Aber ich bin Gott so dankbar. Der Heilige Geist hat mich da durchgeführt. Und wisst ihr wie? Mit der Hilfe von Geschwistern. Ich bin nicht allein auf einer Insel gewesen mit meiner Frau, sondern rechts und links von mir waren Geschwister, die mir geholfen haben. Und genau das hat sich seitdem nicht geändert. Auch heute brauchen unsere Geschwister unsere Botschaft, unseren Zuspruch, unseren Arm, unsere Ohren. Heute sagt man, dass uns ein Ohr abgekaut wird. Ja, dazu müssen wir bereit sein, dass jemand uns ein Ohr abkaut. Wenn es sein muss, auch zwei. Das muss sein, ihr Lieben. Und dazu gehört aber auch Glaube. Es gehört der Glaube und das Vertrauen, dass Gott in dem Leben was tut und dass Gott mir die Zeit wieder zurückerstattet und dass Gott auch an mich denkt. Es greift mehr und mehr die Mentalität um sich in unserem Land, auch in unseren Gemeinden. Ich, mich, was kriege ich? Das Konsumentendenken, was habe ich jetzt aus der Predigt entnommen? Das ist ja auch ganz gut. Aber wenn mal in der Predigt das nicht angesprochen wird, was dich berührt, dann sei nicht frustriert und gib die Gemeinschaft deswegen nicht auf. Wir haben damals die Gemeinschaft nicht aufgegeben. Es waren nicht viele. Am Anfang war es nur eine Handvoll. Nicht mal eine Handvoll, die uns nur Zuspruch gegeben haben. Aber ich habe dadurch Gott kennengelernt. Und jemand hat mal gesagt, ein englischer Gottesmann, Oswald Chamberlain, ich habe vergessen, was sein Lebenslauf war, ich weiß nur, er hat, glaube ich, in Afrika, in so einem Kriegseinsatz, hat er, glaube ich, weiß nicht, ob er Gott dort kennengelernt hat, jedenfalls, er hat mal geschrieben, in einem seiner Bücher, ein Mann Gottes muss so viel allein sein, muss sich so sehr allein fühlen, bis er weiß, dass er nicht allein ist. Selbst wenn du glaubst, du bist allein mit deiner Not, mit deinem Notstand, mit deinem Bedürfnis, du bist es nicht. Und wenn Gott uns prüft, dann prüft er uns nicht, weil er sehen will, was macht er denn jetzt? Sondern er prüft uns, um uns einen Spiegel vorzuhalten. Schau mal da, was du gemacht hast. Schau mal, wie du entscheidest. Schau mal, wie du denkst. Der Spiegel gilt uns. Und ich kann euch nur dringend raten und an euch appellieren, wenn ihr in so einer Situation seid, ganz schnell und diesen Spiegel also nicht zu zertrümmern, wegzuschauen, abzudrehen, sondern Hab den Mut und auch die Freiheit, in diesen Spiegel reinzuschauen. Es gibt nichts Wertvolleres, als sich selbst zu erkennen. Der größte Feind, hat mal jemand gesagt, ist nicht da draußen, sondern der ist hier drin. Ja, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korintherbrief, 2. Korinther von Apostel Paulus beschreibt das ausführlich. In uns wohnt der Geist Gottes seit jenem Pfingsten vor 2000 Jahren. Das ist so. Ob du es glaubst oder nicht, es ist so. Er wohnt in uns. Ob du glaubst es, natürlich, wir sind ja an die Schrift gebunden. Wir kennen das Wort. Aber in uns streitet auch noch etwas von der alten Natur. In uns sind Gedanken, die wir aus unserer alten Natur mitnehmen. Denn die Verwandlung in das neue Wesen, hundertprozentig, findet erst statt, wenn Jesus wiederkommt. Das ist noch nicht so weit. Und bis dahin stellen wir ihm uns, aber im Vertrauen. Ich möchte noch eine Stelle vorlesen aus 1. Petrus Kapitel 4. Und das hat mit dem Leiden zu tun im Fleisch. Also mit dem Leiden im Fleisch, das heißt mit der alten Natur, mit dem, wenn wir nur die neue Natur wären, würden wir darin nicht leiden. Aber hier heißt es, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Und das heißt nicht, wir dürfen keinen Wein mehr trinken oder Bier. Ich trinke beides sehr gerne, aber ich trinke es im Maß. In meinem alten Leben, bevor ich Jesus kennengelernt habe, da wurde es für mich erst interessant, wenn ich dann noch das Bier dann oder den Schnaps trank, der mir dann den Rest gab. Als ich gläubig wurde, war das schlagartig anders. Als ob jemand den Schalter umgelegt hätte. Und ich bin mir sicher, es hat jemand den Schalter umgelegt. Heute weiß ich, nach 2 Bier, außerdem meinem Alter wahrscheinlich auch geschuldet, es reicht, es ist genug. Und zur Geselligkeit, wenn man 2 Bier trinkt und man ist 4, 5, 6 Stunden zusammen, wer es aber nicht kann, für wen es eine Versuchung ist, bei wem die Sicherungen noch nicht drin sind, okay, dem möchte ich auch keine Versuchung sein. Ich tue das nur im Kreis derer, die ich kenne, wo ich Vertrauen habe. Wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit, dann trinke ich keinen Alkohol, wenn ich im Dienst unterwegs bin. Das heißt es nicht, den Lüsten. Aber den Lüsten heißt es, einem als alleinstehenden Mann nicht ins Bordell zu gehen. Um es mal ganz deutlich zu sagen. Nicht sich mit einer Hure einlassen. Ich habe die Schriftstelle heute früh gelesen. Warum? Man vereinigt sich mit ihr nicht nur körperlich, sondern auch im Geist. Man holt da was in sein Leben, was nicht in das Leben gehört. Und die körperliche Vereinigung mit einer Hure, das ist ganz was Schlimmes. Das sei an die Singles adressiert, an die Männer. Die Frauen kann ich nur, für sie gilt das Gleiche. Sie nur warnen, voreilig zu heiraten. Wir sehen es immer wieder, wir haben es erlebt, wir erleben es immer wieder und es tut uns beiden so weh, meiner Frau und mir, wenn wir sehen, wie junge Menschen ja, bis an den Rand der Zerstörung getrieben werden, wenn sie den falschen Partner haben. Curtis hat letzte Woche so schön gepredigt, dass wir die Konsequenzen kriegen wir in den seltensten Fällen weggenommen von Jesus. Unsere falschen Entscheidungen. Aber wir kriegen die Kraft von ihm, durch die Konsequenzen durchzugehen und die Konsequenzen zu ertragen. Aber ich weiß, manch einer hat die Kraft nicht aufgebracht. Hat sich das Leben genommen. Ich habe selbst auch von Christen, Bankdirektor, weiß ich, da waren wir noch gar nicht so, naja, vielleicht doch 10 Jahre waren wir schon gläubig, das hat mich so erschüttert, mich persönlich auch in meinen Grundfesten. Ein gläubiger Mann, Österreich, hat Gelder angelegt von Leuten, die ihm das Geld anvertraut haben. Und das Geld, es sollte schnelles Geld werden und das Geld war puff, es war weg, verloren. Und er hat sich erhängt in seinem Büro, in seinem Arbeitszimmer, in der Bank. Wir haben das damals nicht verstanden. Grausam, furchtbar. Jetzt nach 30 Jahren muss ich sagen, ich kann verstehen, wenn jemand so in die Enge gedrängt wird, einerseits. Andererseits, wenn dein Vertrauen in Gott da ist, dein Urvertrauen, und da, das hängt auch wieder zusammen mit Gehorsam, auch wirklich Dinge, Unreinigkeiten aus dem Leben rauszunehmen. Es fängt im Kopf an, in den Gedanken, aus den Gedanken auszukehren. Denn hast du es nicht in den Gedanken, dann sprichst du es auch nicht aus, sprichst du es nicht aus, tust du es auch nicht. Wenn du das trainierst und übst, dann bist du bewahrt vor solchen Dingen. Es gibt nichts Schlimmeres als sowas, als ein Selbstmord. Das ist grausam. Ich kann es menschlich nachvollziehen, aber geistlich brauchen wir nicht in so eine Situation zu kommen. Gott bietet uns alles an. Auch ich hatte die Gedanken, ich habe da schon mal drüber, ich werde es auch in meinem Buch schreiben, alle Varianten, die ich vorhatte, wie ich es tun sollte. Und jedes Mal hat Gott mir, du wirst überleben, aber schwer verletzt. Ja, ich glaube, ich habe darüber schon mal gesprochen. Ich kann es verstehen, aber ich bin dankbar, dass ich da durchgegangen bin. Und wisst ihr warum? Weil ich euch hatte, weil ich Geschwister hatte rechts und links neben mir. Geliebte, ab Vers 12 im Kapitel 4 des 1. Petrus, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht entfremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Wir werden alle geprüft. Wir sitzen alle von Zeit zu Zeit im Feuerofen. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Preist dem Herrn. Daher sollen auch die, Vers 19, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als treuem Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ihr Lieben, das fasst es sehr schön zusammen, was ich heute so auf dem Herzen hatte, mit Geduld, mit Warten, mit Vertrauen in Gott. Das, was wir auf dem Herzen, das, was uns ins Feuer bringt, was uns diese Hitze beschert, die schier unerträglich ist von Zeit zu Zeit in den Prüfungen. Es soll uns dazu bringen, Gott weiter zu vertrauen. Es soll uns zeigen, wenn wir in den Spiegel schauen, was dringend aus unserem Leben raus muss. An Gewohnheiten, vielleicht auch an Umgang, an falschen Freundschaften. Und es soll uns helfen, gleichzeitig, wie es hier heißt, Gutes zu tun. Und damit möchte ich schließen, ihr Lieben. Ich möchte euch segnen mit diesen Bibelstellen. Ich möchte euch empfehlen, 1. Petrus Kapitel 2 ab Vers 11 bis Kapitel 4 einschließlich. Lest es euch durch. Heute ist Sonntag, der Tag des Herrn. Für mich schon seit Jahren. Da mache ich nichts. Da gebe ich meine Geschwister da, für meine Familie und für Gott und mich. Das heißt bei mir, faulenzen, auf der Couch und an Gott denken. So sieht das aus. Also spätestens, wenn ich zu Hause, ich bin nicht nach Jens Café gehe, höre ich schon die Couch in Grevenberg rufen, Harald. Und dabei rufe ich hinterher, ich gedulde dich noch ein bisschen. Aber in dieser Ruhe denke ich an Gott, kommen meine Gedanken zur Ruhe. Denke ich an einzelne von euch, vielleicht an das ein oder andere Gespräch aus dem Café. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Segen erkennt, diesen Schatz, der darin liegt, über die Sorgen und Nöte anderer nachzudenken und für sie zu bitten und zu beten, sagen, ach Gott, gib ihr das Vertrauen. Ach Gott, gib ihm das Vertrauen, dass er durchhält. Stärk seinen Glauben, lass ihn wachsen im Glauben. Ihr Lieben, das sind unsere Gebete, das ist unsere Pflicht füreinander, miteinander. Das mag heutzutage vielleicht nicht mehr so in der einen oder anderen, ja, in dem einen oder anderen Leben nicht mehr so, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, modern sein oder nicht mehr so gewünscht sein. Aber ich sage euch, das ist das. Kann euch, und da bin ich dankbar für 30 Jahre Glaubensleben. Das ist das, was uns durchträgt, was uns stark macht, dass ich mich hinstellen kann und sagen, ja, die haben meine Verträge nicht verlängert. Na und? Ja, jetzt habe ich mehr Zeit denn je. Und plötzlich, siehe da, wird das, was ich anfasse, es wird, jedes Ding wird was. Preist dem Herrn, nichts mehr für die Katz. Vielleicht auch ein Vorrecht des Alters, ich weiß nicht, aber eins weiß ich. Es ist mit Sicherheit die Gnade Gottes. Und die ist reichlich da. Bedient euch am Thron der Gnade, wie es das Wort sagt. Gebt nicht auf. Und seid für den anderen da. Gott ist für euch da. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Es ist so wunderbar, dein Wort zu haben. Es wird viel gesprochen und geredet gerade. Aber hier ist ein Maßstab für unser Leben. Und hier ist ein Wort, das lebendig ist. Ich danke dir, dass dieses Leben in diesem Wort durch deinen Geist mein Leben verändert hat. Und ich bitte und bete, dass es mein Leben weiter verändert. Dass ich im Glauben wachse, in der Hoffnung und in der Liebe. Denn diese drei werden ewig bestehen. Sie gab es immer und sie wird es immer geben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und ich bitte und bete für jeden Einzelnen hier in dieser Gemeinde, dass er in diesen drei Dingen wächst. Im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. In Jesu wunderbarem Namen bitte ich das. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Lasst euch nicht unterkriegen.